Deutschlandfunk. Das Feature.
Strieder?
Objektwahl lesen.
Ja.
Oder?
Grüß dich, Luise.
Tante Dorchen liest Teveleit.
Du, mir geht's ganz gut. Ich bin im Augenblick in einem interessanten Interview.
Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Ich glaube, hab ich dir davon nicht erzählt. Nein.
Auf dem Tisch ein Buch mit einem beige marmorierten Deckenband.
Es geht über ein Buch über die Objektwahl.
Im oberen Viertel Großbuchstaben in blau-silbriger Schrift. Objektwahl. Und
hattest du was Dringendes auf dem Herzen? Nein, nur so. Ja.
Oberhalb von Objektwahl? Kleinbuchstaben.
Teveleit.
Klaus Teveleit.
Klaus Teveleit, der hat ein Buch geschrieben über Männerfantasien. Und wenn jemand den Namen hört, dann erwähnt er dieses Buch. Ja, ja, ja. Luise, ja, servus.
Unterhalb von Objektwahl,
die Freundin.
All you need is love. Samt drei Pünktchen, in Klammern, kursiv gedruckt.
Ich habe das Buch einmal ganz durchgelesen und den Teveleitschen Text bis zu Freud nochmal.
Am unteren Buchdeckelrand, blau-silbrig, über Paarbildungsstrategien und Bruchstück einer Freud-Biografie.
Da muss ich unterscheiden, soll ich ganz genau jetzt berichten, wie das Buch aufgebaut ist?
Nein.
Und dann müsste ich erst mal berichten, dass es ein Teilstück ist einer von Teveleit geplanten Freud-Biografie.
Auf der Innenseite des vorderen Buchdeckeleinbands doppelseitig ein grobkörniger, schwarz-weißer Fotoausschnitt. John Lennon.
Es ist kein Sachbuch, es ist keine Fiction, es ist, ja, ich finde eigentlich Zusammenfassung mit historischer Grundlage eigentlich am besten zu sagen. Es ist also ein Mittelding vielleicht zwischen einer wissenschaftlichen Zusammenfassung und ein bisschen Pfiff dann dabei, dass es auch jemand wie unser eins sozusagen auch lesen kann.
Im hinteren Buchdeckeleinband das Foto einer Sphinx.
Also ich habe es gern gelesen und flott gelesen, also wie gesagt, wie auch einiges angestrichen und so. Aber es ist kein Buch, was ich als welterschütternd empfinde.
Ich habe es so in Etappen gelesen und ich muss es noch einmal so ganz durchlesen. Und vielleicht habe ich mich dann auch innerlich mehr mit ihm ausgesöhnt.
Tante Dorchen war die erste, der ich das Buch geschenkt habe. Die gebundene Originalausgabe mit der blau-silbrigen Schrift. 1990, gleich nach seinem Erscheinen. Sie war die Lieblingstante. Eine wissbegierige, kluge Person, falsch verheiratet mit einem Bergarbeiter. Gesprochen haben wir damals nicht, aber Tante Dorchen hat jetzt Stellvertreterinnen.
Das ist schon interessant, auch eben drei verschiedene Frauen zu hören.
Drei Frauen, geboren zwischen 1925 und 1936, haben das Buch gelesen. Als Freud 1939 starb, waren sie 14, 7 und 3 Jahre alt. Eine Kinderärztin, 85, verwitwet, 3 Kinder. Eine Historikerin, 79, verheiratet, 3 Kinder. Eine Volkswirtin, 74, verwitwet, 2 Kinder.
Und Sie sind ja die Vierte.
Ich bin die Vierte. Ja.
Und dann sind da noch 2 Männer im Spiel. Sigmund Freud und Klaus Teveleit.
Entschuldigung.
So. Teveleit gehört zu den Lieblingen und Freud sitzt bei den Hausgöttern. Objektwahl lesen. Oder Tante Dorchen liest Teveleit.
Ja? Die Teveleit-Stimme?
Die Freud-Stimme. Die Pappstimme.
Die Erzählerinnenstimme. Am oberen Rand der Buchseiten stehen Zeilen aus Songs von Jimi Hendrix, Bob Dylan, den Beatles, Prince, den Rolling Stones, Sarah Vaughan, Wyatt Day, The Kings, Ray Charles, Nina Simone, Barry Mann, Nico and Velvet Underground, J.J. Cale, Kings, Leonard Cohen.
Alles Namen, die mir sehr vertraut sind von meinen Kindern. Und ich bin leider sehr allergisch gegen solche eine Musik und war es immer. Und darum habe ich das einfach unterdrückt bei mir.
So.
Freud geistert herum zwischen Jimi Hendrix und der schönen blauen Donau.
Und was mich weiterhin stört, ist halt, dass er also über Gefühle und er sagt ja einmal was von einem Blitz, der einen trifft, aber dieser Blitz, der kommt doch eigentlich immer. Ich meine, es blitzt doch immer zu Anfang. Ja, das ist doch klar. Also man kann sich doch Hals über Kopf in jemanden verlieben. Und wenn man dann etwas Abstand gewonnen hat, dann denkt man sich also den nicht. Aber es ist einfach irgendwie ein Blick oder eine Stimme oder was. Es ist doch zunächst etwas ganz Unrationelles, was einen zu einem anderen Menschen hinführt.
Das Buch handelt von Freud und seiner Liebestheorie. Es fragt, was passiert, wenn die Liebe ausbricht? Freud sagt, man verliebt sich nach dem Vorbild der Mutter oder nach dem der eigenen Person. Teveleit differenziert aus, was das Unbewusste tut, wenn es das Liebesobjekt wählt. Die Schwester des Freundes, den Bruder der Freundin nach der Position in der Reihe der Geschwister, die mediale Frau, in Institutionen immer die Falschen, aufstiegsgetrieben, und klopft dann Freuds eigene Objektwahlen ab.
I could love you, but first...
War es Liebe? Wenn ja, welche?
I must make my getaway.
You know I could love you.
Teveleit liest Freud. Ich lese Teveleit, der Freud liest. Die Damen lesen Teveleit, der Freud liest. Ich lese die Damen, die Teveleit lesen, der Freud liest. Die Damen lesen das Buch, weil ich sie gebeten habe, es zu lesen.
Meine eben bis jetzt langjährigste Freundin, die war schon fast 30. Da hat sie auf dem Fasching einen Chinesen gesehen. Und man konnte eben zum Fasching auch alleine gehen. Man brauchte nicht unbedingt einen Mann, weil man da ja irgendjemanden würde man schon kennenlernen. Also jedenfalls meine Freundin erblickte einen Chinesen und zupfte ihn am Zopf. Und dieser Chinese war, ja, der war da sicher schon über 40. Und ein schüchterner Mensch, ein ganz reizender. Und dann wurde es alsbald ein Paar. Und die haben einen biologischen Frühstart gemacht, obgleich die ja beide eben sehr eben bürgerlich und aber in der Hinsicht waren sie Naturtalente. Aber das hat sie nicht gereut. Das war, der war, wie sie das erste Kind erwartete, da habe ich mir gedacht, als wenn die jetzt stirbt bei der Entbindung, dann nehme ich ihn.
Den Mann?
Ja.
Für die meiste vergangene Zeit und die meisten Gesellschaftsformen gilt, dass Verheiratungsweisen mit Liebesweisen nichts zu tun haben.
Die Frage von Teveleit: Ist oder taugt Liebe als Kriterium bei der Objektwahl? Aber der wirkliche Prüfstein ist ja das ganze langgestreckte Leben, alle diese Abschnitte, all die Inkrustierungen der Leidenschaft, die Prüfungen, die in den verschiedenen Phasen bestanden werden müssen.
Hoppla.
Oh.
Da wäre ich ja beinahe überfahren worden.
Ja, da muss man aufpassen.
Gar kein ungefährliches Verkehrsmittel sein, Kinderwagen. Süßer Bengel.
Nicht zufällig kommt erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts jemand auf die Idee, sich mit dem Heiraten unter dem Gesichtspunkt der Liebeswahl zu befassen.
Mit Baby durch den Sonnenschein.
Das ist sehr gesund.
Die Sonne lacht und Baby lacht. Muss ich da nicht glücklich sein?
Ist zwar wahnsinnig lächerlich, aber es ist wirklich so, wie kurz vor der Hochzeit hat mich meine Mutter aufklären wollen. Und das Einzige, was sie mir als Ratschlag für die Ehe gegeben hat, dass man auf seinem Nachttisch eine Haarbürste haben müsste. Und mit dieser Erziehung bin ich ganz gut gefahren. Ich habe zwar immer noch keine Haarbürste, Haarbürstchen neben meinem Bett liegen. Ich habe sie auch leider jetzt nicht mehr nötig.
Heiratsweisen, Liebesweisen? Liebesweisen. Kosmische Weltumarmungsweisen.
Liebeswahl an erster Stelle. Ein Affekt, der psychischen Gesetzen folgt.
Der Begriff Liebe heute ist ja eine ganz andere Sache, wie sagen wir bis vor 200 Jahren, wo von Liebe gar nicht die Rede war im Prinzip, sondern von Zwecken und Erhaltung und diesen Dingen.
Liebe und Heirat zu verbinden, ist eine Übertretung der gesellschaftlich-ökonomischen Gesetze. Man kann auch sagen, der ökonomischen Vernunft. Liebesheirat ist eine Art Wahnsinn.
Ich kann das eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Das war sicher vom Äußeren her groß, sehr gut aussehend, adrett.
Liebesheirat ist eine Art Wahnsinn, sagt Freud. Ein Wahn, der aber Regeln folgt.
Ja, ich war da auch ein Spätzünder. Ich wusste, dass es Herren und Damen gibt. Und ich habe auch meinen ersten Kuss bekommen mit 14. Das Ergebnis war, dass der Jüngling eine schallende Ohrfeige bekam und gesagt hat, das und ich gesagt habe, das wollen wir doch bitte lassen. Und ich bin dann meiner großen Jugendliebe begegnet. Also das war völlig aus heiterem Himmel und es hat gescheppert. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können. Ich hatte immer gedacht, ich wäre doch recht kühl.
Ich bin völlig verrückt. Was ist da?
Das ist normal.
Anstelle des üblichen Erkennens der Realität nach bestimmten Erfordernissen des Realitätsprinzips steht hier eine Verkennung.
Du kennst das?
Eine Schädigung des Ichs, sagt Freud.
Kann das lange dauern?
Kaum.
Und dann hat's gekracht und dann war es soweit.
Und woran merkt man, wann Schluss ist?
Das merkt man dann schon.
Eine grundsätzliche Verkennung des Liebesobjekts, deren Hauptzug die maßlose Überschätzung des geliebten Objekts ist, insbesondere eine Sexualüberschätzung des Objekts und seine Idealisierung. Only in America, land of opportunity, yeah. Would a classy girl
like you fall for a poor boy like me? Was überhaupt nicht passte, war, der war 2 Jahre jünger als ich, aber durch die Art und das doch Reifere hat mir das gar nichts ausgemacht. Und ja, also ich kann da eigentlich, ja, vielleicht war noch die Umgebung auch ganz, ganz passend, wie es dann geknallt hat. Das war nämlich in der Arena von Verona bei Carmen. Also kitschiger hätte es gar nicht sein können.
Der Blitz. Someone who broke me up. Entzündung des Moments.
With the corner of her smile.
Objektwahl als Symptom.
Und nach dieser, sagen wir mal Jugendliebe, da hatte ich, glaube ich, das war als Medizin gedacht, da bin ich ein bisschen unter die Jäger und Sammler gegangen. Also da, es fügte sich dann irgendwie eine Zeit lang bei mir, dass ich dann für alle speziellen Aktivitäten einen speziellen Herrn hatte. Einer war fürs Tanzen zuständig, einer mehr für die sportlichen Ereignisse, einer dafür, die Töpfe zu entkalken und Ähnliches. Und dann wurde mir das aber auch wieder lästig. Und da kam dann so der Begriff bei mir auch hoch, das Schlimmste, was ich also über einen Menschen sagen kann, ist, der ist langweilig. Und dann fand ich mich halt abends bei irgendeinem Rendezvous und habe mir gedacht, du dumme Kuh, du könntest jetzt in deinem Bett liegen und einen Krimi lesen und klassische Musik hören, was tust du hier eigentlich? Und das war dann eigentlich die Chance für meinen späteren Mann.
Mhm. Die Menschen, die er kennt, sagt Freud, verlieben sich hauptsächlich auf zwei Arten, nach dem Anlehnungstypus und nach dem narzisstischen Typus.
Wobei ich auch jetzt so im Nachhinein grinsen muss, ich war eigentlich immer ein Gegner dieser Blitzschlagtheorie, wenn ich gesagt, das kann es nicht geben, das gibt's nicht. Also ich meine, bei meinem Mann war es kein Blitzschlag, gar nicht. Das war eine Zeit lang so etwas unverbindlich und vor allen Dingen, wie gesagt, um ein halbes Jahr überhaupt nicht. Und dann, ach ja, ich gehe da morgen hin, gehst du mit oder so. Und irgendwann, dann kam schon der Blitzschlag, dass ich mir gedacht habe, jetzt wackelst du da wegen dem Knaben, ausgerechnet wegen dem.
Nach dem Anlehnungstypus lehnt man seine Liebe an die Person an, von der die ersten Befriedigungserlebnisse stammen. Das ist in der Regel die Mutter, die das Kind hielt und nährte.
Wollen wir ein Thema?
Wir sind in tiefes Material eingedrungen.
Mein Mann kam spät aus Kriegsgefangenschaft wieder, hat erst dann anfangen können zu studieren. Und insofern war ich weiter als er. Und da haben wir uns dann in der Klinik wieder getroffen. Und dann hatte ich schon den Eindruck, dass mir der gefallen würde. Aber in dem Nachbarort war eine junge Dame, die spielte sehr schön Klavier und war überhaupt geistreich und nett. Und eben mit der hatte einiges unternommen, Bergtouren. Und er plante dann eine Reise nach Sizilien mit ihr. Und dann plötzlich war eben gar nicht mehr von dieser Sizilien-Reise zu hören. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, wie ist es denn eigentlich mit ihrer Reise? Ja, wissen Sie, hat er gesagt, Burgstedt, das war ein anderer Kollege, der etwas älter war als wir, Burgstedt hat zu mir gesagt, wenn Sie Interesse an Fräulein Kosak haben, das war ich, dann dürfen Sie nicht mit Fräulein Hörner nach Sizilien fahren. Und das hat mir gefallen. Das hat mich so gerührt, dass jemand so ehrlich ist. Das war wirklich ein Schritt. Es gibt ja so Sätze im Leben, haben Sie nicht auch die Erfahrung gemacht?
Nach dem narzisstischen Typus lieben jene Erwachsene, die ihr Liebesobjekt nicht nach dem Vorbild der Mutter wählen, sondern nach dem ihrer eigenen Person. Sie suchen offenkundigerweise sich selbst als Liebesobjekt, sagt Freud. Er nennt das eine Störung der Libido-Entwicklung.
Nach dem narzisstischen Typus lieben jene Erwachsene, die ihr Liebesobjekt nicht nach dem Vorbild der Mutter wählen. Merkwürdigerweise gibt es keine Erwachsenen, die nach dem Vorbild des Vaters wählen anscheinend, sondern auch dem ihrer eigenen Person. Sie suchen offenkundig sich selbst als Liebesobjekt, sagt Freud. Er nennt das eine Störung der Libido-Entwicklung. Da habe ich Nein an den Rand geschrieben. Warum darf man nicht sein Objekt so wählen, wie man selbst ist? Das geht doch sicher bei vielen gut.
Und er teilt die beiden Formen, unter Erwähnung möglicher Ausnahmen und Mischungen, grob den beiden Geschlechtern zu. Männer lieben mehr nach dem Anlehnungstypus, Frauen nach dem narzisstischen.
Liebe aus Narzissmus? Eine verführerische Mischform aus Affekten und Absichten.
Warum darf man nicht sein Objekt so wählen, wie man selbst ist?
Wissen Sie,
Das habe ich mich auch immer gefragt.
Die narzisstische Liebeswahl hat bei Freud 4 mögliche Formen.
Also mich schreckt da dieser narzisstische, negative Aspekt gar nicht. Also für mich war es ganz bestimmt das, was ich gesucht habe. Nicht ein Streittyp, also ein Mensch, mit dem ich ununterbrochen mich auseinandersetzen muss, weil er immer anderer Meinung ist oder ganz andere Interessen hat, da wäre ich sehr schnell an Ende gekommen. Also ich hätte das einfach abgelehnt.
Man liebt nach ihr A, was man selbst ist. Sich selbst.
Oton Freud.
Ach so, ja. Er übernimmt, er zitiert, aber nicht wörtlich. Und dann weiß man immer nicht, wo das aufhört.
Man liebt nach ihr B, was man selbst war.
Wo spricht Freud, wo spricht Teleleid? Ja. Ist mir nicht so leicht.
Die Telewaldstimme.
Man liebt nach ihr C, was man selbst sein möchte.
Er heiratet die Tochter seines Chefs. Er heiratet die Tochter eines Professors. Er will selbst ein Professor werden.
Man liebt nach ihr D, die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war.
Ich habe immer das Gefühl, so souverän, wie wir wählen konnten, kann man heutzutage nicht mehr wählen. Dann war ich da natürlich auch verwöhnt.
Verwöhnt inwiefern?
Also wie ich mich zu meinem Mann entschlossen habe, da hatte ich 4 Möglichkeiten.
Frauen, sagt Freud, sind dieser grundlegenden Verkennung Liebe nur bedingt fähig.
Wissen Sie, mich wundert an dem Buch, dass jemand so einen veralteten Menschen sich mit so einem veralteten Menschen befasst. Dass jemand sich mit so einem veralteten Menschen befasst.
Die volle Objektliebe, so formuliert es der Text zur Einführung des Narzissmus von 1914, ist bei Ihnen nicht anzutreffen.
Freud, auf den Teweleit hier in seinem Buch zurückgreift, hat damals schon verschiedene Arten festgestellt durch praktische Erfahrung, durch Umherblicken und Beobachtung seiner Umwelt, wie Männer nun wählen. Denn er hat damals in seiner Zeit vor allen Dingen ja den Männern diese Objektwahl zugeordnet, wobei aber Teweleit in seinem Buch absolut auch den Frauen diese Wahlmöglichkeit zuschreibt.
Männer lieben Frauen, objekthaft, und Frauen sich selbst, narzisstisch, heißt letztlich aber, beide Geschlechter lieben Frauen. Wenn auch nicht auf gleiche Weise. Und deshalb klappt es nicht so gut zwischen Frauen und Männern. Ich weiß, dass Freud es nicht sagen will und kenne auch keine Frau, die ihn so hätte lesen wollen. Aber er sagt es.
Haben Sie Angst vor Gespenstern?
Als ich das Teweleit-Buch begann zu lesen, habe ich zunächst mal einfach einen gewissen Schock gekriegt. Und das war dann der zweite Aha-Effekt bei mir, dass Teweleit letztendlich genauso wie ich eine Art Schock erlitten hat, als er die Darlegungen von Freud gelesen hat, aus denen dann ein so antiquiertes Frauenbild, also wie Männer Frauen sehen und wie Frauen dargestellt werden, um 1900, das würde ich sagen, das war eigentlich das erste ganz unmittelbare Erlebnis.
Die Behauptungen zur weiblichen Liebeswahl, die Freud hier aufstellt, sind oft kritisiert worden und werden angeführt für seine Art der Verkennung der Frauen. Seine Ahnungslosigkeit, wenn nicht Bösartigkeit.
Nur mal sagen, ich glaube nicht, dass ich das jemandem empfehlen würde, so als Einstieg ins Leben. Ihr Bedürfnis geht auch nicht dahin zu lieben, sondern geliebt zu werden. Und Sie lassen sich den Mann gefallen, welcher diese Bedingungen erfüllt. Die Bedeutung dieses Frauentyps ist für das Liebesleben sehr hoch einzuschätzen.
Er spricht von im Prinzip männerlosen Frauen. Oder Frauen, die mit Männern nur locker, unbestimmt, unentschieden verbunden sind und die es möglichst bleiben sollen. Er spricht von Frauen für Frauen, die interessiert und geeignet sind, Mitglieder zu werden des psychoanalytischen Staates.
Und ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht gern die Mutter in der Übertragung. Es überrascht und schockiert mich immer ein wenig. Ich fühle mich so sehr als Mann.
Zwischenfrage. Ist die Liebe angelehnt oder kann sie selber gehen?
Wir haben uns ja auch schon im Tanzkurs kennengelernt und wenn mir da jemand gesagt hätte, du bleibst an dem hängen, dann hätte ich den erstens für verrückt erklärt oder zweitens meinen Vater gebeten, zu den Antipoden auszuwandern. Naja, und irgendwann habe ich mich dabei ertappt, dass ich weiche Knie kriege, wenn er aufgetaucht ist. Und da war ich wieder völlig perplex, weil ich da in einer Beziehung war mit schon vollendeter Karriere des Anbeters und mit Mercedes und tralala. Und das war mit einmal alles nichts mehr, sondern dann kam der spätere Ehemann mit Krankenkassenbrille und schlecht sitzenden Anzügen von C&A. Aber er war halt nicht langweilig.
Zwischenfrage, ist die geliebte Person da oder ist sie dort?
Ich habe ja meinen Mann lange gekannt. Der war ein Semester unter mir, weil er ja lange im Krieg war. Mein Mann war 5 Jahre älter und war eben wahnsinnig so spießig angezogen. Und ich fand ihn sehr sympathisch, aber ich hätte nie gedacht, wenn jemand mir prophezeite, dass wir mal heiraten, das hätte ich lächerlich gefunden. Ich war auch mit einem anderen verlobt, der eben viel legerer war.
Der Verlobte war auch Medizinstudent?
Ja, ja, das war eine Initialzündung bei dem. Wir waren beide in der Pathologie und eben ganz nett und so. Und dann war Fasching und ich bin mit einem anderen zum Fasching gekommen und er stand an der Tür und sagte, wo warst du denn so lange? Ich habe schon auf dich gewartet und ich hab meinen Begleiter stehen lassen und habe immer mit ihm getanzt. Ich habe diese Verlobung gelöst und ich war auch ganz unglücklich. Aber ich wusste nur, dass es richtig war.
Ja, und dann war das sozusagen ein langsames Sich-Verlieben.
Nein, das war dann kein langsames, merkwürdigerweise, sondern das ging dann sehr schnell. Ja, eben, da hat er mich dann einmal nach dieser Verlobungssituation gefragt und dann hat er gesagt, eigentlich wär das mit uns auch ganz nett gewesen oder sowas.
Zwischenfrage, oder ist der andere Mann selbst?
Und da habe ich dann meinen Mann kennengelernt, ein Jahr nach unserem Abschluss der Schule, bei einem der Bälle und da ist dann mein Mann, den ich zwar vom Sehen von der anderen Klasse schon kannte, der hat mich aufgefordert. Ich saß da artig bei meinen Eltern, die mich ausgeführt haben. Und wir haben dann getanzt. Und ich würde sagen, es war der erste Abend. Er hat überhaupt kein anderes Mädchen mehr angeschaut. Weil wir haben angefangen zu plaudern, wir haben angefangen zu reden, zu sprechen und das riss nicht mehr ab, bis ich mit meinen Eltern nach Hause musste. Wobei dann drolligerweise sofort für den nächsten Tag ein neues Treffen verabredet wurde. So kann ich sagen, so war der Beginn unserer Freundschaft. Es war eine Freundschaft. Es ist also nicht so ein Amour-fou gewesen oder sowas.
Wo ist die Liebe bei Freud?
Die Liebe kommt nicht besonders gut weg in den genannten Verliebungsweisen.
Ja, ich brauche noch einen Tee.
Das Objekt hat große Schwierigkeiten, Konturen zu bekommen.
Wir wissen nie, was wichtig ist oder was unwichtig ist, bevor alles vorbei ist.
Angestrichen und auch was aufgeschrieben, aber ja, das habe ich ja schon, dieses Wort Produktionssexualität. An das werde ich mich nicht gewöhnen.
Das Liebesobjekt ist weiter nicht sehr gut zu sehen.
Was?
Und Freuds eigene Wahl? Martha und die 1.500 Verlobungsbriefe?
I knew you were the one.
Auch die freudschen Objektwahlweisen könnten mit Strategien zu tun haben, nicht nur mit Müttern und mit der narzisstischen Liebe zu sich selbst.
Schon dieses Wort Objekt es über Strategien wird geredet und die Ehe vom Hitchcock, das ist eine Produktionssexualität. Das klingt nach Kinderverbund. Ich meine, der tiefe Leid, der war doch auch mal verliebt und
It's just a restless feeling by my side.
Künstler arbeiten mit Medien. Sehr oft verlieben sie sich in Frauen, die in einer besonderen Verbindung zu diesen Aufzeichnungsverfahren stehen.
Regisseure und Dramatiker mit Schauspielerinnen, Komponisten mit Sängerinnen, Schriftsteller mit Schreibmaschinistinnen oder Psychoanalytikerinnen.
Alma Ruvell, die Alma Hitchcock wird, war Cutterin und Spezialistin für Drehbücher, die neben dem Kameramann wichtigste Person des Teams bei Hitchcocks ersten Filmen. Knapp 1,50 groß und halb so schwer wie er, war sie zunächst berühmter für ihre Arbeit am Film als Alfred. Und figurierte in den Planungen von Michael Balcon, Hitchcocks erstem Studioboss, als Frau auf dem Sprung selber zur Regisseurin zu avancieren.
Little Miss Strange came out of the darkness.
Hitchcock wartete mit seinem Heiratsantrag, bis er in der Hierarchie des Studios ein bisschen über Alma stand. Das war der traditionelle Teil.
Walked across my head.
Der moderne liegt in der Heirat einer Frau, die dem technischen Medium, in dem der Mann arbeitet, so verbunden ist wie nur möglich. Und in einer Art des Heiratsantrags, die jeden Gedanken, er sei das Resultat einer Verliebtheit, kunstvoll vermeidet.
Aber sicher, wenn das stimmt, das hat ja der Hitchcock, glaube ich, selber beschrieben, wie er um sie angehalten hat.
And stood beneath the light.
Und das war ja schon sehr sachlich. Auf dem Schiff und sie war krank oder seekrank.
Jeder, der sich im Kreis seiner eigenen Kunstlieblinge umsieht, wird Ähnliches finden. Der Blitz der Liebe, der unvorhergesehen einschlägt, findet seltsam regelhafte Wege hier. Das ist erstaunlich. Das lässt geradezu zweifeln an seiner Blitzhaftigkeit.
Produktionssexualität. Steigerung der Arbeitskraft des Geliebten.
Hitchcock war darin entschieden, wenn er Sexualität als mit seiner Arbeit verbunden ansah, nicht mit dem Körper seiner Frau. Eine gemeinsame Liebe zu gutem Essen und zum Herstellen guter Filme erwies sich für die Verbindung als dauerhaftes Band. Dies war eine der haltbarsten und vielleicht glücklichsten Ehen dieses Jahrhunderts im öffentlichen Raum. Erkauft mit dem Verzicht auf die üblicheren Formen der Sexualität. Oder ist es eine altmodische englische Variante auf eine Lebensform, die es in Wirklichkeit viel häufiger gibt?
Ich finde diese Bezeichnung Produktionssexualität, also das finde ich, da sträuben sich mir die Haare.
Mhm. Jedenfalls keine Verwechslung der Sphären. Hitchcock wusste, was er an Alma liebte, und wusste auch seine Obsession mit bestimmten blonden Schauspielerinnen, ebenfalls nicht sexuell in einer der üblichen Formen, davon zu trennen.
Aber man kann doch nicht über Gefühle sprechen, man kann doch nicht Gefühle meinen, wenn man über Strategien spricht.
Diese Liebeswahl folgt im Endeffekt Zwecken. Es liegt daher nahe, nach ihrem Anteil bewusster strategischer Entscheidungen zu fragen. Verkleiden sich diese bloß für den Moment der Werbung als Liebesaffekt?
Because you're making me feel like I've never been born.
Die große Zielsicherheit, mit der das Objekt aber gewählt wird bei der Objektwahl mediale Frau,
Liebe eine Strategie,
lässt auf einen großen Anteil bewusster Akte schließen.
Nur eine Strategie?
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side.
Die Nützlichkeit der Frauen für bestimmte Produktionen des Mannes bleibt jedenfalls nicht unbewusst. Die Sexualität dieser Beziehungen ist eine Produktionssexualität.
Also es ist schon ein sehr schwieriger Begriff, über den man erst noch ein bisschen nachdenken muss, nicht?
Nun ist Liebeleid schon auch sehr eigenwillig, was das Vokabular betrifft.
Ja, Ja, er zwingt auch, dass man nachdenkt, also dass man auf der Stelle verharrt aufhört und nachdenkt.
Das heißt, das würdest du schon sagen, wieder zurück zu dieser Frage, war das Buch vielleicht doch irgendwo auch ergiebig?
In Bezug auf eine wirklich analytische Begriffsklärung. Doch in diesem Sinn würde ich sagen, hat das Buch schon absolut einen großen Wert. Jetzt im Einzelnen gerade das über die Sexualproduktivität, ein Wort, über das man erstmal stolpert und sagt, was soll das jetzt wieder sein, Horizonte öffnet. Ja. Horizonte, die auch auf die Gleichheit zwischen Mann und Frau absolut hinweisen, auf die Möglichkeit, gelebte Möglichkeit, nicht?
Geschicktere Männer, geübt im Unterscheiden der Sexualitätsarten, haben versucht, die verschiedenen Bedürfnisse durch Beziehungen zu verschiedenen Frauenarten zu befriedigen. Das scheint ein gesellschaftlich gangbarer Weg. Er vermeidet die Betrugsszenerien, die peinlichen Verwechslungen der Personen und Liebesweisen. Er vermeidet den Tausch, Austausch eines geliebten Objekts gegen ein anderes der gleichen Sexualitätsart. Freud war ganz gut in diesen Unterscheidungen.
Also Produktionssexualität, im ersten Moment würde man dann einfach meinen, das ist eine Bezeichnung für das Kindermachen, nicht? Aber das meint er offensichtlich gar nicht, sondern er säkularisiert quasi diesen Begriff, nämlich er trägt ihn ins Erwerbsleben hinein.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Es hat schon den Anschein, dass Teweleit die Ausschließung oder Abschließung oder Wegdrängung der Sexualität niemals für ihn wünschenswert erschienen ist. Und im Gegenteil, gerade dadurch, dass diese Fokussierung auf die Sexualität, wenn das weggenommen wird, könnte ich mir vorstellen, dass zwei Menschen auch sehr frei werden für diese Produktivität.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Ja, das wäre eben praktisch das idealistische Traumziel. Ein gleichberechtigtes Miteinanderarbeiten, nicht? Yesterday, all my troubles seemed so far away. Und wie du ja gestern Abend gehört hast, wie du den Sepp gefragt hast, also da hat er eine Antwort gegeben, die hat mich ehrlich gesagt niedergeschlagen. Mein Traum war ja, zusammen ein Architekturbüro und miteinander gleichberechtigt zu arbeiten. Er hatte offensichtlich dieses Ziel schon in etwa gar nicht mehr so als verwirklichungsmöglich gesehen.
Dann hast du also nicht Architektur studiert?
Ich habe Germanistik studiert und Geschichte mit großer Begeisterung.
Ja, beide zeitgleich studiert?
Nein, ich habe erst studiert, als er fertig war. Und das Diplom hatte, habe ich erst angefangen zu studieren. Das Überraschende war, dass mein Mann immer mit großen Augen und großer Neugier und Interesse meine Studien begleitet hat, stürzte sich auch immer wieder auf irgendwelche Neuerscheinungen, riss die mir förmlich aus der Hand. Er wollte ohne Zweifel auf meinem Niveau bleiben, nicht? Und was aber auch wieder gar nicht ungewöhnlich ist, weil das war ja das Niveau, auf dem wir uns als ganz junge Menschen kennengelernt und auf dem wir gelebt haben. Dieser Austausch Literatur, Politik, Geschichte, das war eigentlich schon immer gegeben. To know her is to love, love, love her. Weißt du, das war damals auch eine sehr legere Zeit. Und wir Frauen hatten auch das Gefühl, was nachholen zu wollen, nicht? Und der Sepp hat mich gefühlsmäßig nicht sehr verwöhnt. Der hatte damals harte Jahre hinter sich, wo er das Abitur nachmachte. Er hatte jeden Abend bis 12 Uhr gearbeitet. Und dann kam diese sexuelle Befreiung. Und ich war eine Frau, temperamentvoll, voller Gefühl und hatte dauernd Avancen von allen Seiten. Mein Prof hat so sehr darauf bestanden, mich zu heiraten. Mir lag an der Wissenschaft und der Mann war gut. Das war ein blendender Liebhaber, da ging es mir gut.
Das heißt, du hattest dein Verhältnis zu dem Professor?
Ja.
Ach so?
Ja. ja, der war versessen drauf, mich zu heiraten. Und das hat eine schwere Krise hervorgerufen bei uns.
Das heißt, ihr wart auch eine Zeit lang getrennt?
Nein, nie, gar nie. Und auch unser Verhältnis war nie bösartig, das war sehr gut. Hätte gern mit ihm unsere alten, warmen Liebesbeziehungen, die wir so viele Jahre, 15, 16, 17 Jahre hatten, die hätte ich furchtbar gern mit ihm aufgenommen. Dann wäre das gar nie passiert.
To strange men fighting, to the death over me today.
Ich habe dem Sepp sofort gesagt, am ersten Tag schon. Also, dass du es weißt, ich habe dein Verhältnis angefangen, das ist sehr schön für mich, sehr befriedigend.
Ist die Liebe angelehnt oder kann sie selber gehen?
Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit, als er lernen musste und als er angespannt war, da habe ich ganz selbstverständlich dazu gestanden und dass wir da praktisch ein sehr daniederliegendes Liebesleben haben, ja gut, das habe ich eingesehen, nicht?
Und das Thema Sexualität, das gab es dann gar nicht mehr, oder?
Doch, habt ihr
das,
natürlich.
Das habt ihr dann wieder gelöst.
Ja, das musste man einfach wieder zurückerobern, nicht?
Das hat man auch geschafft.
Ja. Ja, wenn du einen blendenden Liebehaber hast, bist du nicht unbedingt so verrückt drauf, jetzt viel Geduld und Eselsgeduld mit einem Ehemann, der irgendwie seltsam geworden ist, aufzubringen, sondern wenn du jung bist und leidenschaftlich, dann versuchst du erst mal das auszukosten, was du jetzt gerade mal so richtig schön wie eine dicke Praline hast.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't see.
Wie alt warst du damals?
Naja, wie alt war ich? 40? Ja. 42.
Die Kinder waren noch im Haus?
Ja, ja.
Also das heißt, da gab es eine Zeit, wo du eigentlich mit zwei Männern eine Beziehung hattest und das auch ganz offen...
Ja, aber ich habe ja mit dem Sepp nicht geschlafen, weil er ja nicht konnte, nicht?
But if you don't, let me be your eyes. Baby, if you want me.
Er wollte mit mir wissenschaftlich zusammenarbeiten, so ein Wissen. Er wollte diese Produktionssexualität haben. Genau das, was der Sepp abgelehnt hat. Das hätte ich da haben können und das wäre irre gewesen.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know.
Wie lang ging euer Verhältnis?
Ja, das waren an die 8 Jahre. Das war schon lang.
So.
Aber weißt du, das war an sich eine ganz tolle, schöne Zeit, weil es war sowieso eine wilde Zeit. Man hat manches nicht so eng gesehen, gar manche Frau und gar mancher Mann hat sich da ein bisschen freier bewegt und deshalb musste nicht alle Gebäude zusammenstürzen, nicht?
Also das müssen wir feiern.
Ich wollte noch mal schauen, ob noch ein Tee da ist.
Wie immer schreibt Freud von Sachen, die vorkommen. Ob sie allerdings so vorkommen, wie Freud sie lässt, ist eine andere Frage.
Ich weiß auch, wie ich mich mal in eine Stimme verliebt habe. Und dann war der aber verheiratet und dann habe ich die Finger davon gelassen. Und diese Stimme, die könnte ich heute noch erkennen.
Das Liebesobjekt gibt es nicht, scheinen die Freudschen Verfahren zu sagen. Es ist praktisch ein Spektrum von Objektbeziehungen, das die Liebe macht und das sie am Laufen hält.
Aber ich hatte schon auch immer so den Vorsatz, mir das zu überlegen. Also nicht nur auf das Gefühl reinzufallen, sondern mir das zu überlegen. Also mir schien das ganz fürchterlich, wenn man eben daneben greift. Die Ehe meiner Eltern war nicht glücklich. Das war keineswegs eine Hölle, aber es war nicht so erfreulich. Und wahrscheinlich war ich dadurch gewarnt. Ja, wir haben auch schon als Kinder, 13 war ich, glaube ich, haben wir meinem Vater geraten, sich scheiden zu lassen. Und wir hatten auch schon eine andere Frau in der Hinterhand. Und mein Vater hat nur gesagt, ja, wo soll sie denn hin? Er hat nicht gesagt, nein, ich kann mich nicht trennen.
Aber Sie verspürten den Wunsch, es Ihrer Mutter zu erzählen.
And I feel so sick and lost. And it's all because of you.
Das Liebesobjekt gibt es zwar an einem Ursprung, aber es wird aufgespalten, unterteilt, kaleidoskopiert.
Ich habe schon instinktiv auch jemanden gesucht, wo ich gegenrennen kann, der nicht umfällt, wenn ich Schwung nehme, der stehen bleibt. Das war mir sehr früh klar, dass ich jemanden brauche, der stehen bleibt, wenn ich komme. Genauso wie ich stehen bleibe, wenn an mich jemand anrennt. Aber ich wollte dann doch bitte noch jemanden haben, an den ich auch mich anlehnen konnte.
Fühlen Sie sich einsam?
Was hat Teweleit bei Freud gefunden?
Freud braucht, um seinen Arbeits- und Liebeswünschen entsprechend befriedigt leben zu können, a. eine Braut, an der sich ein Lebensplan entwerfen und mit deren Hilfe sich ein Geschichtswechsel vollziehen lässt, b. eine Ehefrau für die Kinder, für das Haus und eine Zeit lang für sexuelle Liebe, c. eine Reihe intellektueller Frauen zum Weiterentwickeln der eigenen Arbeit, Arbeitslieben oder mediale Frauen, d. in männlichen Produktionspaaren jeweils einen Zentralfreund, Kronprinzen oder Mitgenie, e. eine Tochter, Sekretärin, Nachfolgerin, in deren Liebesleben ein Schwiegersohnmann nicht vorkommt.
Das Schlimme ist, ich bin ein alter Mann. Sie halten es nicht der Mühe wert, mich zu lieben.
Was hat Freud von den Frauen verstanden?
Wir sind in tiefes Material eingedrungen.
Freuds Aufsatz zur Einführung des Narzissmus von 1914 ist ein merkwürdiges Zwitterwesen unter seinen Texten. Das hat mit den vielen Funktionen zu tun, die dieser Text im Moment seines Erscheinens zu erfüllen hatte.
Und was haben die Damen mit Freud gemacht?
Wenn man sagen, mit Interesse oder mit einer gewissen Liebe doch zu dem Mann, nämlich zu Freud, den zweiten Teil des Buches liest, dann muss man ja auch sagen, dass das doch sehr menschlich ist, was ich zunächst vermisst habe.
Im vorletzten Satz beispielsweise ist in der etwas verkümmerten Formulierung von der sozial verkümmerten Freiheit der Objektwahl der Gedanke angetippt, Frauen würden die volle Objektliebe nicht entwickeln, weil sie gar nicht wählen durften, sondern gewählt oder gehandelt wurden. Die größere Selbstliebe der Frauen wäre also eine logische Folge dieses gesellschaftlichen Zustands, Narzissmus als Protest gegen Verheiratungsformen der Vätergesellschaft.
Heute haben wir sehr tief gebohrt.
Und was dann am Schluss noch mich sehr bewegt hat, sind einzelne, doch sehr depressiv-melancholische Bemerkungen von Teweleit selber, der am Schluss sagt,
Narzissmus als Protest gegen Verheiratungsformen der Vätergesellschaft.
Wo steckt die Frau wirklich, die befreite Frau, die sich gelöst hat von ihrer Terminierung im patriarchalischen System, also als Tochter, als Handelsware?
Wo und ab wann gibt es Frauen?
She's nobody's child.
Die freischwebende oder freilebende, freiarbeitende, von Instituten oder von der Vaterökonomie unabhängige Frau beginnt es geschichtlich erst zu geben, als nicht nur theoretische Möglichkeit und für mehr als einige.
Luck can touch her at all.
Verstehst du, das ist eine ganz einfache Machtsache.
Das Theorem vom Penisneid hat zum Hintergrund die gesellschaftliche Machtlosigkeit der Mutter. Loch für Vagina ist auf einer tief verankerten Ebene des Bescheidwissens der Ausdruck der Verwerfung der Phalluslosigkeit der Mutter. Und zwar durch beide Geschlechter.
Und hier hat er auf Seite 126 das Theorem vom Penisneid hat zum Hintergrund die gesellschaftliche Machtlosigkeit der Mutter.
Phalluslosigkeit gleich gesellschaftliche Machtlosigkeit. Freud war nicht ganz unfreundlich, wenn er sagte, wenigstens ein Kind würde helfen, dieses Loch zu stopfen. Kind gleich Phallusersatz.
Und ich bin stolz, wenn jemand Kuckuck sagt und mich nett und freundlich fragt. Kleine Mama, wie geht es Ihrem Baby?
Das ist ja nun reiner Zynismus. Wenigstens ein Kind würde helfen, dieses Loch zu stopfen. Also es würde dann sagen, es ist auch das metaphysische Loch, nicht? Es hilft aber nicht genug.
Es hilft aber nicht genug, wenn Mütter Söhne gebären müssen, die programmiert werden, sie zu verachten. Mutter gleich Loch, gleich Müllgrube. Und damit Anlehnungstypus, die Frauen zu verachten, die sie heiraten werden. Der Grundtypus der männlichen Anlehnungsliebe dürfte weiter sein, nach einer Frau zu schauen, die man treten kann, wie man die Mutter trat.
Also er sagt, dass hier eine Programmierung ist. Also dadurch, dass man die Mutter einfach dazu abkommandiert, Söhne zu gebären, die programmiert werden, sie zu verachten. Das hilft gar nicht genug.
Die Hitzeentwicklung der Objektwahl. Ein Budenzauber für anfällige Mädchen, denen man etwas vormacht.
Jetzt sagt er, das Getue, was Männer um Mädchen machen, das ist alles Budenzauber, das ist alles verlogen. In Wirklichkeit will er sie treten und will sie verachten, um das Patriarchat an der Macht zu halten. Denn wenn die Frau in ihrer Begabung wirklich hervortritt, muss geteilt werden. Er sagt es jetzt nun ganz archaisch, er will ja von ihr Nachkommen haben, nicht? Jetzt bleibt mal Liebe und alles andere weg, jetzt wird es auf die Grundstruktur zurückgeführt, nicht? Und da fallen all die Dinge weg, er ist der Herr und sie ist die Magd, ich bin die Magd des Herrn, gegrüßt seist du Maria.
Anlehnung und kein Ende, die Liebe macht weiter.
Er ist der Herr,
angelehnt an die Schrecklichkeiten der Eltern. Seltener an ihr Schöneres.
Ich bin die Magd des Herrn.
Das liegt daran, dass die Zerstörungen in der Geschichte der einzelnen Körper stärker nach Bearbeitung verlangen als die weniger häufig ausgestreuten Schönheiten.
Ich bin die Magd des Herrn. Gegrüßt seist du, Maria.
Es gibt auch Leute, die sagen, daran läge es nicht. Der Mensch sei so. Widerspricht wer?
Is this love, baby, or is just a confusion?
There must be some kind of way out of here. Wollen Sie vielleicht noch zum Abschluss ein Piccolo?
Oh ja.
Gell?
Das machen wir. Sie schmeißen mich jetzt mit Piccolo raus.
Ja.
Großen Dank an die Damen. Die Freud-Zitate stammen aus Tribute to Freud von H.D. Das ist Hilda Doolittle, eine amerikanische Dichterin, die in den Jahren 1933 und 1934 bei Freud in Analyse war. Die Textzitate stammen aus Objektwahl, All You Need Is Love, über Paarbildungsstrategien und Bruchstück einer Freud-Biografie von Klaus Teveleit. Objektwahl lesen oder Tante Dorchen liest Teveleit. Ein Feature von Barbara Eisenmann.
Keinen Nachschub reingetan. Und es ist wirklich nur einer kalt. Also am Vormittag.
Es sprachen Judith Engel, Ulrich Nöten, Wolfgang Unterzaucher und Judith Fritsch. Ton und Technik Lutz Pahl. Regie Heide Schwocho. Redaktion Karin Beindorf. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010.